SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Sollen geistig behinderte Menschen Kinder bekommen, Eltern werden? Für die einen ist diese Frage unerhört und sogar diskriminierend. Kinder bekommen sei ein Menschenrecht und das gelte für alle, auch für Behinderte. Für andere hingegen ist die Frage berechtigt. Schliesslich muss man auch an das Kind denken, das vielleicht von seinen behinderten Eltern nicht oder zumindest nicht richtig betreut werden können. Die Meinungen gehen also weit auseinander. Fakt ist, noch bis vor 30 Jahren sind in der Schweiz Frauen zwangssterilisiert worden. Auch geistig behinderte Frauen oder ihre Kinder sind sogar abgetrieben worden. Heute sucht man andere Wege. Wenn bei den geistig Behinderten plötzlich der Kinderwunsch auftaucht oder wenn eine geistig behinderte Frau schwanger wird. Was bedeutet das im Leben von den geistig Behinderten, im Leben von ihren Kindern, von ihren Angehörigen und Betreuern und was braucht es, für so geistig Behinderte auf eine gute Art und Weise Eltern sein? Die ganz besonderen Geschichten von geistig behinderten Eltern und ihrem Umfeld im Doppelpunkt von der Christine Schultes.
Genau etwa vor 6 Jahren, Ende Juni, läutet mir der Samuel mal an und sagt, oh, ich muss dir etwas ganz verrückt sagen. Und ich sage, ja, was ist? Und, so. Und er sagt, Bea ist schwanger. Dort musste ich wirklich einen Schnaps nehmen.
Ich hatte so einen komischen Frauenarzt und er sagte, ja, treibe doch das Kind ab und so. Und dann bin ich dort aufgestanden und habe gesagt, wissen Sie was, zu euch komme ich nicht mehr, das ist so nervig. Ich stehe zu meinem Kind, das kann ja nichts dafür.
Wenn ich in einrichtige Gang für Menschen mit geistiger Behinderung sehe, ich erwachsene Frauen mit Baby, wie sehr sie sich mit dem denn wirklich in ihrem Bedürfnis abdeckt fühlen. Aber ich denke, es kann ein guter möglicher Weg sein, aber sicher nicht das Patentrezept.
Behinderte Menschen haben absolutes Recht auf Sexualität. Das Leben, ihre Sexualität erfüllt das Leben mit einem Partner für ihre Wahl. Sexualität ja, aber Schwangerschaft, da denke ich einfach auch an das Kind.
Ritsche Pfister von Nidau am Bielersee im Kanton Bern ist seit 6 Jahren die Grossmutter von Mara-Lisa. Kennen tut sie Mara-Lisa nur von Fotos. Ihr Sohn, Samuel, ist der Vater von Mara-Lisa. Samuel ist geistig behindert, hat einen sogenannten Hydrocephalus, im Volksmund Wasserkopf. Er hat übrigens nicht mit mir über seine Geschichte reden. Auch die Mami der kleinen Mara-Lisa, die Bea, ist geistig behindert. Ritsche Pfister mag sich noch gut an den Moment erinnern, wo sie mit knapp 60 erfahren hat, dass ihr geistig behinderte Sohn Vater und sie Grossmutter wird. Und das, obwohl seine Freundin offenbar unterbunden war und gar nicht schwanger hätte dürfen werden.
Genau etwa vor 6 Jahren, Ende Juni, läutet mir der Samuel mal an und sagt, oh, ich muss dir etwas ganz verrückt sagen. Und ich sage, ja, was ist? Und, so. Und er sagt, Bea ist schwanger. Und ja, ich konnte eigentlich sonst so relativ gut mit so Sachen umgehen. Also dort musste ich wirklich einen Schnaps nehmen. Zuerst einfach mal abhocken und sagen, poh, und jetzt, oder? Und dann sind bei mir wieder so sämtliche, ja, es ist so wieder der Stress gekommen, den ich ja immer hatte mit meinen eigenen Kindern. Ich habe die alleine grossgezogen, habe geschafft immer das Thema Hüten, wer schaut zu den Kindern und so. Und ich hatte gerade wieder das Gefühl gehabt, jetzt muss ich da rein, jetzt muss ich gerade wieder babysitten und ich arbeite doch noch und jetzt habe ich es doch endlich ein bisschen, wäre ich draussen und jetzt, ich bin richtig ins Tribble gekommen. Bis mir nachher Betreuer gesagt, stopp, du bist nicht Mutter, du bist Grossmutter. Und das hat mir so gut getan, dass ich dort konnte, mehr auf die richtige Position tun. Also ich als Mutter von Samuel, der immer hat geschaut, der eng mit dem Samuel war, habe einfach sofort wieder die Mutterrolle übernommen.
Ihr Sohn, Samuel, seine Schwangerfreundin Bea und die beiden Familien drumherum haben daraufhin ein richtiges Gefühlsbad durchgemacht, erinnert sich Ritsche Pfister.
Sie waren natürlich zuerst so recht durch. Ich muss noch sagen, die Schwangerschaft ist entdeckt worden in der 21. Woche. Weil auch der Hausarzt hat gefunden, dass es vielleicht eine Zyste im Bauch, die sich da ein bisschen hat, ein bisschen gelunschelt, oder? Und nachher hat er auch gemerkt, dass die Zyste Hänge und Beine hat, oder? Und er war natürlich zu spät für einen Abbruch. Und die Eltern, also ich muss sagen, die Mutter, der Vater von der Bea, der lebt schon lange nicht mehr. Für sie war einfach klar, mal ist auch der Samu so ein bisschen kulpabilisiert worden. Also sie haben auch gar nicht realisiert, dass der Samu etwas zu sagen hat bei gewissen also bei diesen Entscheidungen. Sie haben einfach gerade gefunden, wenn das Kind geboren ist, dann wird das zur Adoption freigegeben und. Und nachher haben wir dann wirklich bewirken, dass sie realisiert, dass der Samu muss ja dort unterschreiben. Und dann ist nachher wirklich einfach, hat man gemerkt, dass so, ja, zwischen die Unterschiede zwischen Sicht von Welt und Leben, das war nachher ganz, ganz schwierig gewesen.
Und eigentlich haben wir diese Welten nie richtig zusammengebracht. Der Samuel hat zu selber eine Zeit auf einem Bauernhof gelebt und gearbeitet. Ein Ort, wo die Stiftung Landwirtschaft und Behinderte LUB anbietet und wo auch Behinderte mit ihren Kindern leben könnten. Doch so weit ist es gar nicht gekommen.
Für Beas Seite war klar, dass das Kind weg muss, also sofort adoptiert wird. Und wir und mit LUB zusammen haben probiert, eine Alternative zu zeigen, auch der Bea und der Mutter. Also, dass zum Beispiel die zwei könnten begleitet auf einem Bauernhof das Kindli haben, einfach mit starker Hilfe. Also, sie brauchen beide sehr fest Hilfe, oder? Wenn man einem Kind will, Grenzen und ein Band und Spiegel geben, das können sie beide ja nicht.
Haben dann die beiden aber das Kind behalten?
Also, sie haben nachher sehr glücklich reagiert. Also, sie haben den Bauch gestreichelt und haben dem Kind einen Namen gegeben. Das hat übrigens den Namen noch jetzt. Mara Lisa, das ist der Name, den sie ihm zusammen gegeben haben. Sie haben wirklich viel von dem Kind auch geredet. Und sie haben sich sehr stolz gefühlt nachher als Schwangere. Es ist nachher dann schwierig geworden, wo Bea, der Samu, hat unter Druck gesetzt und gesagt, wenn du nicht unterschreibst für die Adoption, dann ist fertig zwischen uns.
Der Samuel hat unterschrieben, das Baby ist zu Adoptiveltern gekommen. Die Beziehung zwischen dem Samuel und der Bea hat trotzdem nicht gehabt. Nicht einmal bei der Geburt von der Mara Lisa war der Samuel dabei gewesen.
Nein, das hätte er nicht können. Natürlich nicht, weil er und Bea haben sich dann schon getrennt gehabt. Und Bea hat ja so geboren, man hat einen Kaiserschnitt gemacht, wegen dem Druck im Kopf, vom Wasserkopf. Sie hat auch so eine Ableitung im Hirn. Und sie hat das Kind nie gesehen. Man hat das einfach so rausgelüpft und hinter einem Tuch und das Kind ist gerade sofort verschwunden. Es ist nachher in eine Pflegefamilie gekommen, der Sam konnte sie dort besuchen. Ob Bea ist gegangen, das weiss ich nicht. Die hat keinen Kontakt mehr gehabt. Das ist eben so typisch, oder? Man ist jetzt getrennt und dann redet man nicht miteinander und dann ist man quasi verfindet.
Man spürt es. Es tut den Tritschen Pfister heute noch weh, dass es offenbar keinen anderen Weg gegeben hat, als Kind ihr Enkelkind wegzugeben. Das Kind zu sich zu nehmen, das sei auch nicht in Frage gekommen.
Nein. Irgendwie habe ich gewusst, du bist Grossmutter. Habe ich einfach gewusst, ich bin Grossmutter und ich werde da nie aktive Grossmutter sein. Das Kind muss zu jungen Leuten, das Kind muss, ich bin dann knapp 60 gewesen, das Kind das muss aufwachsen mit Mutter und Vater und ich habe, wie gesagt, nicht noch einmal mögen.
Was hätte es denn gebraucht, dass das kleine Mädchen Mara Lisa doch bei seinen lieblichen, geistig behinderten Eltern aufwachst?
Das hätte unwahrscheinlich viel Kraft gebraucht, mal mit dem älteren Paar, die zu büscheln und ihnen einfach quasi zu sagen, die brauchen die Hilfe.
Was wäre denn das für Hilfe gewesen, die es gebraucht hätte in so einem Alltag? Also auch einer, der quasi unterstützend dann ist?
Ja, das wäre, glaube ich, die ganze Erziehungsarbeit. Ich habe vorhin gesagt, also Bonding, ein Band errichten, ein seelisches Band, das das Kind braucht, Grenzen, die es braucht, also abgrenzte Eltern. Es braucht auch noch eine Spiegelung. Das sind die drei Grundsachen, die ein Kind braucht, für das es gedeihen kann. Und spiegeln hätten die beiden das Kind nicht können. Sagen, das ist richtig, das ist gut, das ist falsch, das ist schön, wir hätten die gern. Das hätten sie können sagen, wir hätten die gern. Aber eben das effektive Spiegeln, dass ein Kind eine Identität entwickeln kann, dass es eine tiefe Bindung zu jemandem entwickeln kann, die sicher ist, wo nicht einfach nur so wie beim Bäbeln ist, oder? Ich denke, das hat die Betreuungsfamilie sehr, sehr gebraucht.
Erika Keller ist Beraterin bei der Stiftung Landwirtschaft und Behinderte LUB. Und sie hat die Geschichte von Samuel, der Bea und ihrem Kind vor 6 Jahren hautnah mitbekommen. Sie war dann nämlich die persönliche Beraterin von Samuel.
Am Samstag am Morgen war das. Ausnahmsweise habe ich ein geschäftliches Telefon bekommen. Und dann hat die Mutter von diesem jungen Mann in der grössten Aufregung und fast ein bisschen im Schock hin, hat sie gesagt, es sei etwas Furchtbares passiert. Und nachher habe ich gedacht, mein Gott, hoffentlich ist der junge Mann, also ihr Sohn, nicht verunglückt. Und habe irgendwie in meinem Inneren, vor meinem inneren Auge einen Arbeitsunfall oder irgendetwas Schreckliches mir schon, ist mir durch den Kopf. Und dann frage ich, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt sie, ja, weisst, Samuel, ein junger Mann, meinem Sohn, seine Freundin ist schwanger. Und dann ist mir irgendwie schon fast ein Stein ab dem Herz gefallen. Es ist kein Unglück, eine schwangere Frau. Und eben, deinem Sohn, seine Freundin, wenn die schwanger ist, ist auch kein Unglück, habe ich gesagt zu der Mutter. Und ich denke, wir finden eine Lösung. Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann finden wir eine Lösung für das. Und dann hat sie gesagt, ja, so, das ist doch unglaublich. Jetzt habe ich gemeint, du kannst mir ein bisschen helfen, Problemwelt, und jetzt sagst du, es sei gar kein Problem. Und nachher habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir finden eine Lösung.
Schon gleich hat Beraterin Erika Keller aber gemerkt, dass die beiden Familien hier in einen regelrechten Wirbelsturm gekommen sind. Und mit drinnen die beiden geistig behinderten jungen Leute, die ein Kind erwartet haben.
Und dadurch, dass die Dynamik eben so ist entstanden mit auf der einen Seite mal, wir suchen eine Lösung und auf der anderen Seite, nein, das wollen wir nicht und das geht doch nicht und das kann nicht gut kommen und so, haben einfach die zwei auch je länger, je mehr an ihrer Beziehung untereinander anfangen zu zweifeln. Und es hat Reibereien und Konflikte gegeben und Hinterfragen und es geht doch nicht und du kannst das nicht und ich kann das nicht und so weiter und so fort. Und wir von LUB haben probiert zu vermitteln, zu koordinieren, Lösungen zu suchen. Und auf der anderen Seite war die Mutter von dieser behinderten Frau, die ist mit ihrer Tochter ins Inselspital gegangen, zu einer Spezialistin, um zu fragen, ob es noch eine Möglichkeit gäbe für einen Abbruch, für eine Abtreibung.
Wäre dann die Tochter einverstanden mit einer Abtreibung?
Die Tochter hat zuerst gesagt, nein, wir wollen das Kind behalten, trotz allem. Haben sie sich immer irgendwie zusammengerauft, das junge Paar. Und durch die Idee von der Mutter oder durch die Haltung von der Mutter, von der jungen Frau, ist natürlich die junge Frau auch sehr hin und her gerissen gewesen.
Und was sind denn die Hauptbefürchtungen gewesen von den Eltern, von diesen zwei jungen Leuten? Also ist mehr die Angst gewesen, dass es geht, jetzt kommt Arbeit und ein Kind auf uns zu? Oder hat man mehr Angst gehabt ums Kind? Also wohin kommt denn eigentlich das Kind? Wer sorgt für das Kind?
Ja, es ist sicher die Angst um die Sorge von diesem Kind, aber auch irgendwie, dass das nicht darf sein oder nicht sollte sein, dass jetzt die behinderte Frau ein Kind hat. Mit einem behinderten Mann, der mit grösster Wahrscheinlichkeit, so wie das ganze Umfeld immer wieder hat gesagt, wohl mit grösster Wahrscheinlichkeit das Kind auch behindert wäre. Das ist irgendwie wie so der Kern von diesem vermeintlichen Unglück.
9 Monate später ist eine kerngesunde Mara Lisa auf die Welt gekommen. Erika Keller hat eine Lösung parat gehabt, um zu verhindern, dass das Baby in fremde Hände kommt. Sie hat einem geistig behinderten Elternpaar darum einen konkreten Vorschlag gemacht.
Wenn ihr das Kind behalten wollt, dann probieren wir einen Hof zu suchen, wo das eine sein kann, zum Beispiel die Mutter mit dem Baby und für einen jungen Mann einen Hof in der Nähe. Weil wir das Gefühl hatten, eine Bauernfamilie mit 2 Mitarbeitern mit Behinderung plus noch ein Baby, das könnte zu viel werden. Aber eventuell 2 Höfe in der Nähe. Und einerseits hat es Anklang gefunden, sind wir auf offene Ohren gestossen, vor allem beim jungen Mann. Aber die junge Frau war zusehends verunsichert und hin und her gerissen und ist vor allem nachher mehr auf die Seite von ihrer Mutter hat sie übergewechselt.
Und was wäre denn das gewesen? Also, in welche Richtung?
Ich hatte das Gefühl, nein, wenn schon ein Abbruch nicht mehr möglich ist, dann wenigstens das Kind fortgeben. Also zur Adoption frei, dann ist es weg und dann wird das Problem von anderen gelöst.
Der junge Vater, der Samuel, hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
Er hat einfach seinen Wunsch im Mittelpunkt gestellt und gesagt, nein, ich will mein Kind, ich will das nicht weggeben. Und ich will Vater sein und ich will eine Beziehung leben mit meinem Kind. Und irgendeine Lösung sagt ja LUB, könnte es geben oder könnte man machen. Also, die dürfen mir das Kind nicht nehmen. Und die junge Frau hat gesagt, ich weiss nicht, was ich machen soll. Und die Mutter von der jungen Frau hat gesagt, und wir geben das Kind nicht. Und ich will nicht zu diesem Kind schauen. Und ihr könnt es selber schon gerade gar nicht. Also, es war wirklich ganz, ganz eine außerordentlich schwierige Situation gewesen.
Das ganze Aufbäumen von Samuel hat nichts genützt. Die Maralisa ist fortgekommen. In eine Familie mit gesunden Eltern. Ein Happy End?
Von dem her, ja, ist es ein Glück. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, für die zwei, für das junge Paar mit Behinderung, dass sie hätten älter werden können und die Unterstützung, die sicher in vielseitiger Form von der Mutter, vom jungen Vater, von LUB, von vielleicht Insieme und so weiter und mit der Zeit vielleicht auch von der Grossmutter mütterlicherseits hätte wachsen oder entstehen. Ja, das wäre natürlich schon viel besser gewesen, in meinen Augen. Aber wie gesagt, wir haben als Organisation nicht in dem Sinn können Einfluss nehmen.
Erika Keller hat bei der Stiftung Landwirtschaft und Behinderte schon manchen Lebensweg von Behinderten mitverfolgt und auch begleitet. Für sie ist jede Geschichte eine ganz individuelle Geschichte. Und sie mag sich auch gut an eine Geschichte erinnern, wo auch sie grosse Bedenken gehabt hätte, wenn das Kind bei seiner lieblichen Mutter geblieben wäre.
Ich denke an eine junge Frau, also die war schon um die 30 gewesen. Die war geistig behindert, hatte ein Down-Syndrom, war musikalisch sehr stark gewesen, also sehr musikalisch, hat verschiedene Instrumente gespielt. Aber sie hat eine sehr kindliche und eine unselbstständige Art gehabt, also Lebensart. Und hat von der Betreuerfamilie einfach in den alltäglichsten Arbeiten und alltäglichsten Pflegeding hat sie Unterstützung gebraucht. Und dass so jemand könnte Mutter sein, das ist dann schon sehr fraglich, ja.
In ganz vielen Fällen, sagt Erika Keller, löse sich das Problem, wenn man überhaupt von Problemen will reden, von selber. Das fängt schon dann an, wenn eine geistig behinderte Frau mit dem Kinderwunsch kommt.
Meine Kollegin hat schon mal eine junge Frau als Beraterin betreut und hat gesagt, los, zu dieser jungen Frau, die so einen Kinderwunsch hatte. Ich kenne eine Familie, die gerade ein Baby hat und zwei kleine Kinder. Wir gehen die besuchen ab und zu. Und wenn du den willst, dann darfst du einmal dort übernachten oder sogar mehrmals. Und du darfst das Kind wickeln zur Nacht oder schöppeln. Und solche Sachen. Und das ist dann schon gleich mal, ist dann der Kinderwunsch abgeflacht. Weil sie dann den Besuch schon nur am Tag gemacht haben und sie dann das schreiende Kind müssen gäumeln und trösten. Und so hat sie es dann aber gerne der Mutter wieder gegeben und gesagt, schau du, gib ihm den Schoppen selber.
Es gibt glücklicherweise auch Geschichten, die für alle Beteiligten gut ausgehen. So eine Geschichte ist die von der heute 36-jährigen Sonja Grütter von Gossau im Kanton St. Gallen. Sie ist lernbehindert, hat Sonderschulen besucht und hat 17 Jahre lang in einer heilpädagogischen Lebensgemeinschaft als Haushaltshilfe gearbeitet und auch dort gewohnt. Mit 17 ist sie ganz unerwartet schwanger geworden. Unterstützung hat sie zuerst gar nicht gehabt.
Ja, so einen komischen Frauenarzt gehabt, und er gesagt, ja, treibe doch das Kind ab und so. Und dann bin ich dort aufgestanden und habe gesagt, wissen Sie was, so, ich komme nicht mehr, das ist so nervig. Ich stehe zu meinem Kind, das kann ja nichts dafür.
Mit knapp 18, sie ist dort noch in die Schule gegangen, hat sie ihre gesunde Tochter bekommen. 2 Jahre später einen Sohn, der eine geistige Behinderung hat. Zu den Vätern der beiden Kinder gibt es keinen Kontakt mehr. Beide Kinder sind bei ihrer lieblichen Mutter, der Sonja Grütter, aufgewachsen. Ein Riesenglück, sagt Sonja Grütter rückblickend. Das sei nur dank der enormen Hilfe in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft überhaupt möglich gewesen. Alleine wäre es nie gegangen.
Ich glaube, ich habe sehr viel falsch gemacht. Also, wenn ich denke, ich glaube, ich habe es vielleicht eine Zeit lang mit meinen 2 Kindern gemacht, aber ich glaube, ich habe meine Kinder wahrscheinlich abgegeben. Also, wenn ich die Hilfe nicht gefunden hätte, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte.
Sonja Grütter hat nach der Geburt der Tochter zuerst noch bei ihren Eltern gewohnt. wo der Kinderarzt dann aber festgestellt hat, dass gut einjährige Mädchen körperlich nicht gut zuweg ist und Sonja Grüter ganz dringend Hilfe braucht bei der Betreuung von ihrem Kind, da ist es plötzlich schnell gegangen mit Hilfe. Sie hat einen Platz in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Terry und Paul Hoffmann-Witschi zu Bern bekommen.
Zuerst, als ich dort hergekommen bin, war es ein grosses Haus, also mit Parterre, ersten, zweiten Stock, Dachstock, wo das Leiterpaar zuerst im Dachstock gewohnt hat. Und das andere alles waren so Zimmer. Und dann war noch mal eine, die eine Tochter auch hatte, die gleich alt ist wie meine Tochter. Ist noch dort. Und wir haben im gleichen Haus gewohnt. Also ich habe immer dort gewohnt, wo ich auch gearbeitet habe und wo mein Kind auch war. Also, ja.
Jetzt die Leiter, also die beiden Hoffmann-Witschi, haben denn die auch geholfen bei der Kindererziehung oder beim Schauen, was braucht das Kind, was kauft man für Spielzeuge oder wo haben sie damit diskutiert?
Ja, sicher, das war alles drinnen. Also sie waren wirklich voll da für die Kinder vorwiegend und eben auch die Mütter, wenn sie Hilfe haben müssen. Sie waren die Ansprechpersonen an erster Stelle. Also jetzt zum Beispiel, als ich meine Tochter bekommen habe und dann dorthin kam, war zum Beispiel bei meiner Tochter, dass sie unterernährt war. Sie hat nicht richtig gegessen und so weiter. Und ich habe nicht gewusst, wie muss ich das Kind dann weiter ernähren, weil sie nicht gegessen hat. Zum Beispiel dort haben sie mir dann geholfen. Und ja, wenn das Kind zum Beispiel krank geworden ist, was hat es gebraucht? Du, Arzttermine. Alles einfach, was so zu einer Kindererziehung gehört. Also, dass es dem Kind gut geht.
Wenn ich so zulasse, dann tönt das ein bisschen, dass die Menschen in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft ein bisschen ihre Familie gewesen sind. Mit Eltern, vielleicht sogar die anderen Mütter, Geschwister. Da ist das ein bisschen so.
Also meine Kinder sind dort aufgewachsen und das waren wirklich wie Geschwister, die Kinder untereinander. Und das Leiterpaar, denen habe ich Mann und Pa gesagt. Weil es ist wie wirklich meine Familie. Und ich sage jetzt immer noch so, also dem her, ja, das ist Familie. Das ist wirklich, und das war eine gute Familie gewesen. Die haben mich wirklich aufgefangen, weil mir selber auch nicht gut gegangen ist, als ich dorthin gekommen bin.
Das ist ja schön. Eigentlich haben sie ja mit denen fast mehr Zeit verbracht als mit den lieblichen Eltern.
Ja, das ist so. Und dort habe ich wirklich, da bin ich wirklich aufgefangen worden. Und ich habe wirklich mit jedem Problem, auch wenn es mir nicht gut gegangen ist, oder auch wenn es mir gut gegangen ist, ich einfach können zu ihnen gehen, mit ihnen können rennen, mit ihnen können lachen, ich auch mal Anfälle können haben. Also am Anfang war es so bei mir so, dass ich mit allem überfordert war, dass ich auch Anfälle hatte, einfach, dass ich ausgedickt bin und alles nur noch Scheiße gefunden habe. Aber sie haben mich wirklich aufgefangen und ich bin froh, weil sie haben mir wirklich einen Weg gegeben.
Hat sich eigentlich ihre Wut auch mal gegen Kinder gerichtet? Also, wenn sie da mal so richtig verrückt worden sind?
Gott sei Dank eigentlich nicht. Ich bin als Kind selber viel angeschrien worden. Das hatte ich im Moment natürlich auch gehabt. Aber irgendwie hatte ich immer im Kopf, ich will nicht. Und dort hatte ich eben auch die Unterstützung von Hoffmanns und gelernt, mehr selber, das ist sehr wichtig bei den Kindern, wenn es etwas ist, wo nicht gut ist, dass du dich aber auch für das irgendwie entschuldigst. Und dann hat man auch mit dem Kind probiert, darüber zu reden, was das Kind nicht so gut gemacht hat, wieso ich jetzt ausgefrippt bin. Oder ja, man hat es einfach dann probiert zu ändern.
Also die Betreuer der Wohngemeinschaft haben sie vielleicht auch mal darauf aufmerksam gemacht, quasi, jetzt hast du falsch reagiert.
Ja, man ist sicher auf die Sachen aufmerksam gemacht worden und sie haben dich auch unterstützt, wie hättest du es jetzt anders können machen. Also. Du bist nicht allein, also du bist nicht allein gewesen. Du bist, also das ist die Unterstützung eigentlich für mich, dass ich meine Kinder eigentlich, ja, auch leiten konnte. Dass sie mir gesagt haben, hey, das Kind, schau deine Tochter oder deinen Sohn, wie hast du es angelegt? Nein, schau mal, das T-Shirt ist schmuddelig, es wäre vielleicht mal Zeit, du würdest es mal wechseln. Oder, ja, du bist wirklich aufmerksam gemacht worden, aber du bist auch gerühmt worden, wenn es gut gegangen ist.
Trotz dem klaren Weg und dieser tollen Ersatzfamilie haben sie in diesen 17 Jahren auch ein paar Ausbruchsversuche unternommen, erinnert sich Sonja Grüter und schmunzelt dabei.
Es hat mehrere Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, hier halte ich es nicht mehr aus und ich gehe jetzt da und ja, so. Aber ich habe selber gewusst in mir, nein, ich schaffe es nicht. Und dann hat es mal eine Möglichkeit gegeben, weil wir haben ja noch so eine nebenstehende Wohnung. Bin ich mal einen Moment in so einer Wohnung war und ich war eben auch körperlich nicht mehr so gut. Also zweck, ich hatte sehr lange am Fuß eine offene Wunde und die hat sich dann auch immer wieder entzündet und dann im Spital und so weiter. Dann habe ich gemerkt, nein, es geht nicht so gut. Und dann bin ich wieder in die Wohngruppe zurück. Also sind meine Kinder auch noch kleiner gewesen. So, ja, etwa mit drinnen war das etwa, wo wir das gemacht haben. Und dann bin ich eigentlich bis zum Schluss in dieser Gruppe drinnen. Also, ja.
Seit ein paar Monaten lebt Sonja Grütter mit ihrem Freund, den sie vor 3 Jahren im Internet kennengelernt hat, in einer eigenen Wohnung. Sie ist zwar noch arbeitslos, aber sie hat eine Stelle in einem Altersheim in Aussicht. Auch ihre Kinder leben heute nicht mehr in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft. Die Tochter ist nach der Lehre in ein Zimmer bei ihren Grosseltern gezogen. Der behinderte Sohn wohnt ganz in der Nähe in einem Heim. Jedes Wochenende kommt er heim. Sie läutet noch manchmal bei ihrer Mann und bei ihrem Paar in der heilpädagogischen Lebensgemeinschaft an, wenn sie Rat brauche, sagt Sonja Grütter. So ganz ohne gehe ich es nicht. Die beiden sind wie eine Art ein Mäuerli im Rücken, das verhindert, dass sie umkehren. Es gibt auch geistig behinderte Mütter und Väter, die außerhalb einer Institution leben. Die Sozialarbeiterin Traudl Spiess koordiniert solche Familienbegleitungen und weiss, was es braucht.
Es braucht sehr viel Wiederholung. Es braucht ein direktes Anleiten und einfach auch ein Mitgehen mit der Entwicklung des Kindes. Also man kann wie nicht sagen, ja, jetzt haben die doch die Begleitung, die Unterstützung schon 2 Jahre gehabt, jetzt sollte es doch lange, jetzt sollten sie es doch können. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt.
Wie muss ich mir denn das konkret vorstellen, die Familienbegleitung? Also geht man da alle 2 Wochen vorbei und tut einfach mal beobachten, was überhaupt passiert, wie das die Mutter oder der Vater mit dem Kind umgeht, wie es miteinander redet, oder?
Also Settings können unterschiedlich sein. Wenn wir anfangen, fangen wir meistens an mit einmal in der Woche 2 Stunden, wo die Familienbegleiterin heimgeht, wie sie sagen, auch mal erlebt, wie lebt die Familie, wie gehen die miteinander um, untereinander um. Und zum Teil ist es ja so, dass Menschen mit einer kognitiven Einschränkung ja schon irgendwie merken, bei mir läuft es anders. Oder sogar merken, ja, jetzt schauen mich die anderen Leute so komisch an, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich mit meinem Kind im Bus fahre. Mich schauen alle an. Und dann können sie davon auch erzählen. Und Familienbegleiterin kann dann vielleicht auch sagen, ja, was meinen Sie, warum Sie denn so angeschaut werden? Was ist denn anders? Und dann kommen sie drauf, aha, wenn halt in einem gewissen Alter das Kind nicht mehr bei der Mutter sitzen und das Kind 5 Reihen weiter vorne sitzt im Bus. Das haben meine Kinder auch gemacht in einem gewissen Alter. Aber wenn dann halt das Kind etwas wendet oder ich dem Kind etwas sage, dann gehe ich führen und sage es. Und eine Mutter mit einer kognitiven Einschränkung ruft dann halt vielleicht in einer Lautstärke durch den ganzen Bus. Und der ganze Bus schaut und denkt, was ist jetzt da los? Ist ja in dem Sinne nichts Schlimmes, nichts, wo das Kind gefährdet ist. Und gleich Situationen, wo sie merkt, was ist denn jetzt los?
Traudl Spiess hat auch schon Familien begleitet, wo die Kinder realisiert haben, dass ihre Eltern eine geistige Behinderung haben und dass Handicap eine Belastung wird fürs Kind. Auch da brauche ich dann Unterstützung.
Am einen Tag kann sie die Eltern ganz extrem anzugreifen und aufs Gröbste zu verletzen, wie sie einfach sagen, ja, meine Eltern sind ja blöd oder ja, du kannst ja nicht mal das rechnen oder lesen oder. Und aber im anderen Moment vehementest könnten die gleichen Eltern verteidigen gegen Angriff von außen. Oder sich für die Eltern schämen oder sich selber schuldig fühlen. Also ich denke, das sind verschiedenste widersprüchliche Gefühle, die da ganz dicht beieinander sind.
Es gäbe auch Situationen, wo die Entwicklung des Kindes bei den behinderten Eltern nicht mehr gut funktioniert. Doch auch für das gäbe es Lösungen, betont Sozialarbeiterin Traudl Spiess.
Ich denke, es braucht auch den Mut, auch zu erkennen, wann ist vielleicht auch ein Zeitpunkt erreicht, wo es fürs Kind förderlich ist, in ein Internat zu gehen oder in eine Pflegefamilie, wo es vielleicht wirklich noch andere Anregung braucht, andere Förderung braucht. Ich denke, der grosse Gewinn im Vergleich zu früher würde ich jetzt drin sehen, dass, wenn es gut klingt, dass so etwas nicht ein Bruch muss sein. dass es nicht sie so, jetzt nehmen wir mal die Kinder von den Eltern weg, sondern dass irgendwo wie sowohl die Eltern wie auch die Kinder in das reinwachsen zu sehen, es ist gut fürs Kind, wenn man es jetzt loslässt, wenn wir ihm nun etwas anderes ermöglichen.
Immer wieder finden sich Lösungen. Die Erfahrung hat auch Radl Spiess gemacht. Sie erinnert sich aber auch an einen Fall, wo sie plötzlich selber Zweifel hat, ob der Weg wirklich der richtige ist.
Da muss ich zugeben, bin ich als gestandene Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin wirklich auch in ein ethisches Dilemma gekommen, wo eine junge Frau mit einer Lernbehinderung, ich wusste, sie würde gerne das Kind haben und hat dann nicht geklappt. Und wo sie dann gekommen ist und gesagt hat, ja, ich wollte jetzt auf Zürich, ich wollte jetzt alle abklären, ob da eine Behandlung möglich ist, allenfalls Hormonbehandlung oder künstliche Befruchtung, wo ich selber über meine eigene Reaktion ein Stück weit auch erschrocken bin, weil ich gemerkt habe, darf jetzt so eine Frau so eine Behandlung machen? Wäre es jetzt nicht gerade ein Wink der Natur, wenn sie jetzt nicht schwanger wird? Und gleich in der eigenen Auseinandersetzung habe ich dann gemerkt, ja, warum darf eine andere Frau so eine Behandlung und sie nicht? Aber es ist für mich, und ich habe bis heute nicht eine eindeutige Antwort drauf. Ich erlebe das wirklich als grosse Herausforderung, und wo ich selber merke, da gibt es viele Scheren im Kopf und Wertungen.
In der Schweiz hat 1 von 10'000 Kindern eine geistig behinderte Mutter. Die Behinderungen gehen von einer leichten Lernbehinderung, wie bei der Sonja Grütter, über Mütter mit dem Down-Syndrom bis hin zu schwereren geistigen Behinderungen. Im Durchschnitt bei jeder 2. Mutter mit Down-Syndrom erbt das Kind die Behinderung. Dagmar Ortmann von der Universität Freiburg hat Schwangerschaften und Geburten bei geistig Behinderten in der Zeit zwischen 1998 und 2009 untersucht und dabei etwas Erstaunliches entdeckt.
Dass im Verlauf dieser 12 Jahre die Anzahl der Schwangerschaften bei Frauen mit geistiger Behinderung signifikant zunimmt und auch die Anzahl der Geburten nimmt in diesem Zeitraum zu. Woran mag das liegen? Die geläufigste Erklärung wäre, dass das Ausdruck ist einer Normalisierung der Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen. Wir haben keine zwangsweise Sterilisierung mehr in großem Stil. Wir haben wesentlich normalere Lebensbedingungen im Bereich des Wohnens. Wir haben bessere Fördermöglichkeiten für geistig behinderte Menschen. Die geistig behinderten Menschen sind gesünder, sie sind gut medizinisch versorgt. Und insofern wird es auch immer normaler, dass die Selbstbestimmung auch in dem Bereich der privaten Lebensführung stattfindet. Und dann kommt es auch dazu, dass sich Menschen mit geistiger Behinderung fortpflanzen.
Es gibt also immer mehr geistig Behinderte, die Ältere werden. Trotz allem ist es immer noch eher eine Ausnahme. Nur 2 bis 3 von 100 geistig behinderten Menschen werden im Laufe ihres Lebens älter. Und auf 100 Geburten kommen bei den geistig behinderten Frauen knapp 90 Abtreibungen. Bei den Frauen ohne geistige Behinderung sind es weniger als 20 Abtreibungen. Geistig behinderte Frauen haben im Durchschnitt auch mehr Totgeburten. Ein Grund dafür ist, dass die Schwangerschaften häufig erst spät festgestellt werden und schon die Vorsorge wegen dem nicht optimal ist. Daniela Ritzenthaler ist Heilpädagogin, arbeitet bei Dialog Ethik, einem interdisziplinären Institut für Ethik im Gesundheitswesen und beschäftigt sich vor allem mit Fragen rund um Menschen mit Behinderung. Geistig behinderte Menschen sollen unbedingt Kinder dürfen haben, sagt sie.
Das hat sich stark geändert. Also heute geht man davon aus, dass halt Menschenrechte für alle Menschen gleich stark gelten oder gleich sollen umgesetzt werden. Und das hat sich sicher, von dem hat sich sicher die Einstellung auch geändert. Man schaut Menschen mit einer geistigen Behinderung auch als erwachsene Menschen an und nicht, als, nicht mehr als Kind in dem Sinn und gesteht ihnen darum auch eine gelebte Sexualität mit ihren Partnerinnen und Partnern zu.
Jetzt steht ja das Kindeswohl wirklich ganz weit im Vordergrund. Wenn man jetzt schon zum Voraus weiss, die Mutter, der Vater, die können nicht für das Kind sorgen. Das muss einen Weg fremd betreut, vielleicht auch fremd platziert werden. Sollen sie trotzdem Kind haben?
Also ich denke, dort ist wichtig, dass man auch schaut, was kann das Umfeld den Menschen bieten. Also gibt es vielleicht eine Familienunterstützung für die Menschen mit einer geistigen Behinderung? Und das ist dann auch ein heikles Thema, wo manchmal auch Grosseltern, also die potenziellen Grosseltern auch Angst haben, weil sie schon sehr viel geleistet haben in der Erziehung von ihren eigenen Kindern und dann das Gefühl, wenn sie jetzt noch einen Enkel hätten, wo sie auch wieder sehr viel Verantwortung müssen übernehmen müssten, dass sie dort auch berechtigte Angst haben. Und dann stellt sich auch dort die Frage, wie viel dass wir als Gesellschaft zur Verfügung stellen, auch Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sie könnten brauchen, für ihre Kinder zu erziehen. Also zum Beispiel vielleicht Krippenplätze, die begleitet sind, oder Spielgruppen, wo die Mütter mit ihren Kindern hergehen können und wo einfach auch Unterstützung geboten wird. Oder vielleicht, dass eine Heilpädagogin mal für eine gewisse Zeit am Tag einfach schnell vorbeigeht und schaut, ob alles in Ordnung ist und die Eltern unterstützt bei der Erziehungsarbeit. Aber das ist eine Frage, die wir müssen politisch lösen müssen, wie viel Geld wir auch zur Verfügung stellen zu dem.
Wenn wir jetzt an einen Fall denken, wo eine Mutter oder ein Vater überhaupt nicht urteilsfähig sind, die gar nicht sagen können, ja, schon am Anfang, ob sie überhaupt das Kind wollen oder nicht, und wo dann nachher sich auch nicht um das Kind kümmern können, wie ist es in dem Fall mit dürfen Kind haben?
Also die Frage ist halt, ob es dann eine Entscheidung ist, von diesen Menschen wirklich ein Kind zu haben. Und ich denke, wir gehen schon davon aus, wenn man sagt, von einem Kinderwunsch redet oder von einem Recht, Kind zu haben, dass man Recht auch mit Verantwortung übernehmen zu tun hat. Also wenn man entscheidet, wir wollen als Eltern ein Kind haben, dass man davon ausgeht, dann sind wir als Eltern auch bereit, für die Kinder nachher eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und wenn natürlich jemand sich gar nicht ausdrücken kann, ist auch die Frage, ob die Menschen überhaupt verstehen, dass sie dünne gelebte Sexualität und ein Kind bekommen. Ich denke, das müssen wir schon sehr genau anschauen, ob das wirklich ein Kinderwunsch bedeutet.
Es gibt ja Fälle von schwer behinderten, geistig behinderten Frauen, die schwanger geworden sind, wo man gar nicht weiss, wie es überhaupt passiert ist, mit wem das passiert ist. Und eben, dass man sie auch nicht fragen kann, möchte sie das Kind, möchte sie sich um das Kind kümmern. Was sagen Sie da dazu? Ja, es soll so eine Frau das Kind dürfen haben?
Also ich denke, in dieser Situation ist es ganz, ganz schwierig, eine Entscheidung, ob man eine Abtreibung macht oder nicht, weil eine Abtreibung natürlich ein schwerer Eingriff ist, psychisch und körperlich für die betroffene Frau. Und gleichzeitig weiss man auch nicht so recht, muss man gut überlegen, wie dann eine Schwangerschaft und eine Geburt für die Frau wäre, also wie sie auf das würde reagieren, wie sie mit dem könnte umgehen und nachher auch, was es für sie würde bedeuten, Mutter zu sein und auch, was es für das Kind würde bedeuten, in dieser Familie aufzuwachsen oder eben unter dem Trend von dieser Familie aufzuwachsen. Und das sind wirklich ganz, ganz schwierige Entscheidungen, wo man im Einzelfall ganz gut abwägen muss und sich auch Zeit nehmen, was jetzt für alle Betroffenen am besten wäre.
Was sagt denn die Ethikerin? Wer darf da sollen mitentscheiden? Gerade wenn es jetzt eben um eine Abtreibung geht, darf da die Mutter von der schwergeistig behinderten Frau mithelfen entscheiden, der Vater, die Verwandtschaft, vielleicht halt dann auch die Verwandtschaft vom werdenden Vater. Wie ist das?
Also es ist vom Rechtlichen her ist es so, dass sicher die gesetzlichen Vertreter eine wichtige Rolle haben bei der Entscheidung. Und jetzt aus der Ethik her ist echt die Erfahrung, dass es, wenn es immer irgendwie geht, man alle Leute, die stark betroffen sind von dieser Entscheidung, sollte versuchen, an einen Tisch zu bringen und zu schauen, in einem Gespräch eine Lösung zu finden, die möglichst für alle stimmt. Also das wäre so das Ideale, weil man einfach merkt, dass es für die Verarbeitung von so Entscheidungen, die so heikel sind, am besten ist, wie alle, die wirklich mit der Entscheidung leben müssen, auch irgendwie sind mit einbezogen worden und dann irgendwie in einem Abwägen von Argumenten und von schwierigen Punkten, dass man wirklich versucht, eine Lösung zu finden, die für alle geht. Und das ist leider nicht immer möglich, aber das wäre das Ziel.
Eine ähnliche Frage stellt sich ja dann auch beim Unterbinden. Also bevor es überhaupt ein Kind gibt, oder, darf ich mein geistig behinderte Kind quasi unterbinden lassen, dass es überhaupt nicht so weit kommt?
Also der gilt eigentlich das Gleiche wie bei der Abtreibung, dass solange jemand entscheiden und versteht, um was es geht bei diesem Eingriff, kann die Person selber sagen, ob sie bereit ist, sich zu unterbinden oder nicht. Und wenn jemand nicht mehr urteilsfähig ist und auch niemand wird urteilsfähig werden, dann legt das Sterilisationsgesetz in der Schweiz eigentlich sehr klare Rahmenbedingungen fest, wenn das jemand darf sterilisiert werden in der Schweiz und wenn nicht. Und das sind wirklich sehr strenge Bedingungen, die dann gelten. Also zum Beispiel muss die Sterilisation im Interesse von dieser Person gemacht werden. Es muss auch Gefahr bestehen, dass das Kind gezeugt wird und auch, dass es zu einer Geburt kommt. Und das muss einfach auch so sein, dass man die die Schwangerschaft nicht mit anderen Mitteln kann vermeiden kann, dass es wirklich einfach die Sterilisation nötig ist und dass dann auch die Vormundschaftsbehörde hört, also jetzt ab nächster Stelle die Erwachsenenschutzbehörde ihre Einwilligung gibt, also sind wirklich strenge Bedingungen.
Jetzt haben Sie ein paar Mal von der Urteilsfähigkeit geredet. Ein ganz konkretes Beispiel. Ein junger Mann findet, ja, wieso soll ich kein Kind haben? Ich bin geistig behindert, aber das ist doch schön, so ein kleines Kind haben. Seine Mutter sagt, ja, du kannst aber dich nie um das kümmern. Du weißt gar nicht, was da auf dich zukommt. Du kannst denn das gar nicht erziehen. Das ist ja auch noch schwierig, quasi Urteilsfähigkeit einmal schnell Ja sagen zu einem Kind. Ist ja nicht schwierig, aber vielleicht, dass die geistig behinderte Person dann auch die Folgen von, beziehungsweise die ganze Verantwortung, die auf einem zukommt, gar nicht richtig einschätzen kann.
Ja, da sprechen der ganz schwierigen Punkt an. Also das ist wirklich so ein bisschen eine der grössten Schwierigkeiten, die man hat, in der Ethik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung wirklich abzuschätzen, ab welchem Moment ist eine Entscheidung wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung, wo man die Folgen auch abschätzen kann. Und die Schwierigkeit ist halt auch ein bisschen, dass man bei Menschen mit einer geistigen Behinderung häufig die Tendenz hat, Anforderungen noch ein bisschen, fast ein bisschen mehr höher zu schrauben als bei Menschen ohne geistige Behinderung. Als ich mit meinem Mann Kind habe bekommen, hat mich auch niemand gefragt, ob ich dann wirklich das gut überlegt habe und ob ich das Gefühl habe, ich kann die Verantwortung tragen und ob ich die Folgen wirklich alle reflektiert habe. Und das, denke ich, ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wir stellen bei uns in der Gesellschaft für alles, muss man einen Fähigkeitsausweis haben und ein Diplom. Und eigentlich für das Schwierigste, was es im Leben gibt, eben für Kinder zu haben, stellt man bei allen Leuten, die nicht behindert sind, stellt man die Frage nicht, ob man das schafft oder nicht. Und eben bei Menschen mit einer geistigen Behinderung wird die Frage gestellt. Und das, denke ich, ist schon eine Ungleichbehandlung, die wir da haben zwischen Menschen, die keine Behinderung haben und Menschen, die eine Behinderung haben.
Wie ist es eigentlich, wenn geistig Behinderte ein Kind möchten haben und man annimmt, dass eben Gefahr dann gross ist, dass das Kind auch wird geistig behindert sein? Sollen die dürfen Kind haben?
Es ist noch wichtig, dass die meisten Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht ein viel grösseres Risiko haben, als die Normalbevölkerung ein Kind mit einer geistigen Behinderung zu bekommen, weil ja viele Behinderungen auch gar nicht genetisch verursacht sind und von dem her auch nicht weiter vererbt werden. Und die Frage ist, finde ich natürlich heikel, weil es nicht ein gutes Argument ist, ob ein Kind eine Behinderung hat oder nicht, dass man darüber entscheiden darf, ob jemand ein Kind haben darf. Also auch wieder bei Menschen, die keine Behinderung haben, die vielleicht eine familiäre Erkrankung haben, in der Familie stellt man ja auch nicht die Frage, ob die dürfen ein Kind haben oder nicht. Also ich denke, das ist ein bisschen gefährlich, wenn man dann argumentiert, dass jemand nicht ein Kind haben darf, weil er unter Umständen eine Krankheit weitergibt. Und das hat ja auch ganz schlimme Entscheidungen gegeben, anfangs vom 20. Jahrhundert, wo man Menschen sterilisiert hat, eben weil man das Gefühl hatte, die geben ihre Gene oder ihre Krankheiten weiter. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Heikles, wo man nicht als Grund nehmen sollte, dass jemand kein Kind darf bekommen.
Judith Pock ist leitende Gynäkologin am Universitätsspital Zürich. Vor kurzem hat sie eine schwangere Frau betreut, die geistig schwer behindert ist und den Entwicklungsstand von einem etwa 5-jährigen Kind hat. Bei dieser Frau hat man die Schwangerschaft erst in der 27. Woche entdeckt. Und obwohl die Frau schon im 7. Monat war, sei schnell die Frage nach einer Abtreibung auftaucht.
Ja, die Frage ist gerade bei der ersten Kontrolle, die bei uns stattgefunden hat, gekommen. Es ist ganz klar von der Familie die Frage gestellt worden, ist es möglich, noch eine Abtreibung zu machen? Es ist gar nicht denkbar, dass jetzt die behinderte Tochter Mutter wird. Das war für die Familie ein schlimmer Gedanke gewesen. Aber es ist klar, in der 27. Woche ist es kein Thema, einen Abbruch zu machen. Man hat ja auch müssen von einem gesunden Kind eigentlich ausgehen. Das war eine Befürchtung von der Mutter dieser jungen Patientin, ob dann das ungeborene Kind wirklich gesund ist oder ob es nicht auch eine Behinderung hat. Also man musste davon ausgehen, es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit einfach gesund. Und dann ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht zu rechtfertigen.
Gibt es da so eine Grenze, wo man sagt, bis dahin wäre es noch möglich gewesen, so einen Abbruch, und ab dann eben eher nicht mehr?
Das muss individuell entschieden werden. Das gibt nicht einfach so eine Faustgrenze, wo man muss einhalten oder eine vom Gesetzgeber vorgegebene Grenze. Das ist sehr vom Einzelfall, von der individuellen Situation abhängig. Das muss berücksichtigt werden im ganzen Kontext, wo die Schwangerschaft steht.
Hat man eigentlich auch die junge Frau fragen, was sie eigentlich möchte?
Das ist in der Art, wie man sich jetzt das vorstellt, nicht gegangen. Man hat die junge Frau können fragen, ob es ihr gut geht. Dann hat sie können mit Ja und Nein antworten, ob sie Schmerzen hat, ob etwas wehtut. Man hat auch können fragen, bewegt sich das Kind im Bauch? Dann hat sie können dazu Ja und Nein sagen. Aber komplexere Überlegungen, was sie möchte, das ist nicht gegangen.
In der 39. Woche ist das Kind dann auf die Welt gekommen. Die Geburt hat sich nur ganz wenig von einer normalen Geburt unterschieden, erzählt Gynäkologin Judith Bock.
Die Wehen haben von selber angefangen. Sie ist unter der Geburt von einer Hebamme von uns betreut worden. Und das war relativ anspruchsvoll gewesen. Auch die Schwangerschaftsbegleitung und Betreuung hat immer viel Zeit in Anspruch genommen. Und auch unter der Geburt hat man gut schauen und da sein für die Frau. Und man hat eigentlich dann nur die Pressperiode für die junge Frau abgekürzt, weil es dort doch auch ein Verständnis braucht, wie muss ich pressen, dass das Kind möglichst gut auf die Welt kommt. Da hat sie dann mit einer Saugglocke eine Unterstützung gehabt, eine Vakuumextraktion gehabt.
Also das heisst, man hat sich ein bisschen beschleunigt?
Die Pressphase nur. Die ganze Geburt ist an sich sehr schnell gegangen, gut gegangen, wenige Stunden. Die Hebamme hat gesagt, es ist auch von dem Medikament zum Beispiel eigentlich relativ problemlos gewesen. Sie hat nicht Schmerzmittel gebraucht, sie hat gejammert, wenn sie Wehen gehabt hat und wenn die Wehe vorbei war, dann ist sie wieder zufrieden gewesen und hat wieder gelacht. Also ich denke, insgesamt ist es ein problemlose Geburt gsi. Und es ist ein gesundes Mädchen auf die Welt gekommen.
Auch nach der Geburt hat es wenig Probleme gegeben. Das Pflegepersonal hat ihr zum Beispiel erzählt,
dass die junge Frau sehr liebevoll mit dem Kind umgegangen ist. Freude gehabt hat und sehr liebevoll war. Und sie hat mit dem Kind auch gespielt. Es war mehr eine Art wie ein Bäbele gewesen, aber liebevoll. Was zum Beispiel im Wochenbett dann nicht gegangen ist, sie hat dann nicht können stillen. Das war ein Diskussionspunkt, kann sie stillen oder nicht stillen. Und da braucht es auch ein gewisses, ich sage mal, Verständnis für die Bedürfnisse vom Kind, für die Technik vom Stillen, vom Ansetzen. Und nach einigem Hin und Her hat man sich dann entschlossen, abzustillen.
Judith Pock hat auch einmal eine geistig behinderte Schwangere betreut, wo es zu einem Schwangerschaftsabbruch gekommen ist. Trotz all diesen Angeboten, die es heute für geistig Behinderte gibt.
In der 18. Woche hat es dann einen Schwangerschaftsabbruch gegeben, weil sie im Laufe der Gespräche auch immer wieder auch Diskussionen, wie könnte man es machen oder wie kann man es eben nicht machen, eingesehen hat, sie kann das Kind allein nicht haben. Auch wenn sie vielleicht eine Wohnsituation findet, wo sie Unterstützung hätte. Es geht nicht. Und sie ist zum Schwangerschaftsabbruch gekommen.
Auch so spät sei ein Abbruch vom Gesetz her noch möglich.
Wenn man die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch anschaut, dann sagt der Gesetzgeber ganz klar, bis zur 12. Woche Fristenregelung. Und ab der 12. Woche ist das werdende Leben geschützt und es braucht gute Gründe, ärztliche begründete Gründe, medizinische Gründe, dass es überhaupt zu einem Schwangerschaftsabbruch kommen kann.
Aber in dem Fall waren es ja nicht medizinische Gründe gewesen, sondern so quasi die Frau hat gesagt, ich kann und will mich nicht um das kümmern.
Nein, ich denke, wenn sie die geistige Behinderung als ein medizinisches Problem schauen, dann sind das medizinische Gründe. Wenn sie sagen, geistige Behinderung ist ein soziales Problem, dann muss man es neu diskutieren.
Zum Schluss noch mal zurück zu der Geschichte von der Tritsche Pfister und ihrem geistig behinderten Sohn Samuel, der Vater geworden ist. Das 6-jährige Mädchen lebt heute bei Adoptiveltern. Tritsche Pfister hat nach der Geburt von ihrer Enkeltochter geschaut, dass es nicht noch mal passiert, und sie hat ihren Sohn dazu gebracht, sich unterbinden zu lassen. Allerdings schon mit gemischten Gefühlen, sagt sie.
Also es hat Überzeugungsarbeit gebraucht und ich habe gemerkt, als Mutter und psychologisch noch ein bisschen gebildet, ich habe einfach gemerkt, ich kann da nicht meinem Sohn sagen, du musst. Ich habe einfach das immer wieder angesprochen und so gedacht, dass ich nicht als Mutter quasi meinen Sohn kastrieren, oder? Und habe nachher über einen Doktor und mit dem Beirat und mit dem Bauer, wo er dann war, die Männer haben das nachher mit dem Samuel besprochen. Und der Beirat hat gesagt, du schau, ich das soll machen. Also, ich denke, es ist für den Samuel schon noch so verrückt, dass einfach auch, ja, für jeden Mann, denke gerade so den sehr sensiblen Teil nachher einfach da ans Messen zu liefern. Und er hat sich das ja nicht vorstellen können. Und der Beirat hat nachher mit ihm geredet und gesagt, du eben, und das, wegen dem wäre es gut. Und der Doktor hat es dann nachher gemacht. Und das ist jetzt gut. Also, ich bin froh, dass das eben von dieser Seite her jetzt auch, gelöst ist, ja. Ich kann vielleicht noch sagen, wegen Unterbindung, die ganz erste Freundin, die Samuel hatte, dort hat die Eltern ganz, ganz lange, und die ist dann bei 3, 24 gsi, wo sie sie unterbinden. Die hat ganz lange die Überzeugungsarbeit müssen leisten mit dieser jungen Frau. Immer gesagt, ja, wenn du ein Baby willst, weisst, du kannst dann nachher bei deinen Schwestern, kannst du Gott sein und der hüten. Und bis sie nachher quasi ist einverstanden gsi, dass sie das kann machen und dass sie eben wirklich nicht in der Lage wäre, selber zu einem Kind zu schauen. Ich denke, da müssen sehr viele Mütter und Väter machen da ja, Ria raus, Überzeugungsarbeit für einfach, ja, für dass das gut kommt, oder?
Für Tritsche Pfister ist die Geschichte allerdings noch nicht einfach abgeschlossen. Im Hinterkopf denkt sie immer wieder an ihr Enkelkind, wo seine Grossmutter nie kennengelernt hat. Auch ihr geistig behinderte Sohn Sammy hat heute leider keinen Kontakt mehr zu der Mara Lisa.
Er denkt schon an die Mara, er hat sie sicher gern, er ist schon, er weiss, ich bin der Vater, aber das Telefon in die Hand zu nehmen und einen Termin abzumachen und zu gehen, das ist, glaube ich, einfach, wenn man ihn dort nicht stüpft, schwierig für ihn.
Ein grosser Traum hat Tritsche Pfister noch. Und was man davon erzählt, hat sie plötzlich feuchte Augen.
Vielleicht gibt es eines Tages, sagt das Mädchen oder die junge Frau, denn sie möchte jetzt noch mal wissen, noch einmal wissen, wer der Sammy sei. Vielleicht will sie wissen, wer die Grossmutter ist. Und dann bin ich bereit. Aber wenn nicht, muss ich einfach ja, dem Kind alles Gute wünschen. Ich habe so eine Fantasie, dass ich mal die Eltern mal irgendwo auf dem Bahnhof würde ich sehen mit dem Kind und ich dann sagen, grüße euch miteinander, euch kenne ich, ich bin die Mutter von Samuel. Aber ohne Anspruch zu haben, denke für mich selber, ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch die Grossmutter ein Recht haben, das Kind jetzt auf der Chance zu haben und das Kind zu knuddeln. Und ich bin da, für die Energie zu haben. Ich bin da, einfach ein Teil noch von dem ganzen System, halt jetzt nicht ein Teil vom System, der aktiv ist. Aber ich bin da, ich bin ein Teil, ich gehöre ja quasi zu der Erdmasse von diesem Kind. Und ja, dazu gehört jetzt einfach auch, dass ich es einfach gerne habe, halt auf Distanz.
Der Doppelpunkt von der Christine Schultes mit der Frage, sollen geistig behinderte Menschen Kinder bekommen und Eltern werden? Die Sendung die könnt ihr als Podcast abladen für unterwegs zum Mitnehmen oder zum Zuhause nochmal nachhören, jeweils auf srf1.ch. Die Sendung die gibt es auf CD, wenn ihr möchtet, via srfshop.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.